du bist gut und du bist nicht abgestanden und alt, sondern du lebst. Wir können dich jetzt hier erleben. Den Gott, dem alles möglich ist. Dem Gott, der alle Kraft hat. Und ich spreche deinen Namen aus, Herr, über jedes Herz voller Depressionen, das hier ist, Herr. Ich spreche deinen heiligen Namen, Jesus, aus über alle Familien, über alle Kinder, über alle älteren Menschen, über unsere Jugend, unsere Mittelalten. Ich danke dir, Herr, dass wir deinen Namen legen dürfen auf jeden Einzelnen. Denn in deinem Namen ist Kraft. In deinem Namen ist alles möglich. Und wir machen dich oft so klein. Dabei bist du alles. Du bist alles, Herr. Du kannst alles. Du kannst alles verändern. Sprich ein Wort und meine Seele wird gesund. Sprich ein Wort und mein Körper wird gesund. Sprich ein Wort. Ich danke dir so sehr, Herr. Danke, dass du deine Verheißungen erfüllst. Danke, dass du wirkst, wenn wir beten. Danke, dass du deine Versprechen hältst. Danke, dass hier wirklich Menschen frei geworden sind in den letzten Tagen von dämonischen Mächten. Was für eine Gnade. Was für ein Geschenk, Herr. Du tust gut. Und dein Leben, das frei wird und erfüllt wird mit dir, wird nie wieder sein wie vorher. Spreche deinen Namen aus, Jesus, über jedes Herz, das dich braucht. Ich danke dir. Ich danke dir so sehr. Komm, Jesus. Du bist gut. Amen. Ich möchte eine Sache kurz sagen, die hat mit meiner Predigt nichts zu tun. Ich habe mich mit meiner Schwester letztens unterhalten und sie hat mit einem Menschen, der sehr viel betet für Menschen, dass sie frei werden, gesprochen. Und er hat erzählt, dass er früher sehr viel auf der satanistischen Seite unterwegs war, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und er hat erzählt, es gibt Kinder, die kann der Teufel nicht angreifen. Die sehen sie und die kann der Teufel nicht. Es ist wie ein blaues Licht, das um sie herum ist. Und dann hat meine Schwester gefragt, wo das herkommt, was er denkt, wo das herkommt. Und dann hat er gesagt, diese Kinder sind unter das Blut Jesu gestellt worden von ihren Eltern. Und an die kommen wir nicht ran. Im Namen Jesu ist alle Kraft, alle Macht. Und wenn wir uns unter den Schutz Gottes, unter den Schirm des lebendigen Gottes stellen, dann kann der Teufel dir nichts anhaben. Das ist die größte Kraft, die wir haben. Du darfst dich unter den Namen Jesus stellen. Auch wenn du das nicht fühlst. Jesus ist immer stärker. Egal, was Mächte dir sagen, egal, was deine Gedanken dir sagen, Jesus ist immer stärker. Immer. Immer. Nimm das einfach an. Im Namen Jesu ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Es war gerade so stark in meinem Herzen. Wir sind am Ende einer Reihe über das Thema Freundschaft. Und ich möchte nochmal dir eine Frage stellen. Die musst du jetzt nicht beantworten, laut, sondern beantworte sie kurz für dich. Ich gebe dir auch eine Minute, dass du da kurz drüber nachdenken kannst. Und zwar ist die Frage, wer sind deine wirklichen Freunde? Denk da mal kurz drüber nach. Du musst nichts sagen, denk nur drüber nach, wer sind deine wirklichen Freunde? Genau, vielleicht fallen dir da welche ein, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Und dann möchte ich dich jetzt als nächstes bitten, dich hier mal umzuschauen. Guck dich mal um, soweit es dein Nacken zulässt. Schau mal dir die Menschen hier an. Guck sie bewusst an. Brauchst nicht nur alle, die du hier so siehst. Schau dir mal die vielen unterschiedlichen Menschen wirklich an. Es gibt eine Sache, gut zwei, aber eine hauptsächliche Sache, die uns erstmal alle verbindet. Und das ist, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Alle sehr unterschiedlich. Ich sage immer, du findest in unserer Gemeinde diese Unterschiedlichkeit von Menschen sonst nur noch auf dem Bahnhof. Ja, in welchem Club bitte? Also auch im Hasenzüchterverein sind relativ ähnlich gesinnte Menschen, auch vom Alter und so weiter. Diese Unterschiedlichkeit, diese vielen Nationen, das Alter auch, von jung, von wirklich ganz, ganz jung, gerade geboren, bis 99 und älter, das findest du sonst nirgendwo. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und diese Unterschiedlichkeit, die ist zum einen ein großer Segen, an der kann man sich aber auch gut aufhalten. Ne, die Italiener. Ja. Und die Brasilianer, die beten so laut. Aber die haben auch leckeres Essen, ne? Muss man auch sagen. Ja. Eine Sache, die wir auch hoffentlich alle gleich haben, ist, dass wir Jesus lieben und dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Und das macht alle Unterschiedlichkeit relativ egal. Denn das, was uns da verbindet, das ist stärker als deine Kultur, das ist stärker als dein Alter, das ist stärker als deine Erfahrung, das geht über all das hinaus. Und das ist ein unfassbarer Schatz. Das ist genial. Das ist auch herausfordernd, aber das ist ein großer Schatz, den wir annehmen dürfen. Und Gott wünscht sich, dass wir hier nicht nur nebeneinander sitzen und uns kennen, ich sage das mit Anführungsstrichen, sondern dass wir wirkliche Freunde sind. Und ich weiß, dass in vielen Köpfen jetzt der erste Gedanke ist, Esther, ich kann nicht mit diesen vielen Menschen alle Freunde sein. Das stimmt. Aber mit ein paar von denen kannst du das schon. Du kannst wirkliche Freunde haben, die vielleicht ganz anders sind wie du. Und Freundschaft ist wichtig. Wirkliche Freundschaft ist unglaublich wichtig. Selbst in Prediger 4, Vers 9 bis 12 lesen wir darüber. Dieser Text wird häufig für Hochzeiten genommen oder für die Klarstellung, dass es so wichtig ist, einen Partner oder eine Partnerin zu haben. Aber es geht einfach um zwei Menschen. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt der eine den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Zwei haben es besser als einer allein. Es geht uns besser, wenn wir nicht alleine sind. Warum beantwortet uns dieser Text? Der Text ist sehr leicht verständlich, finde ich. Wenn man hinfällt, hat man jemanden, der einem aufhilft. Wenn einem kalt ist, hat man jemanden, der einem wärmt. Und wir können gemeinsam auch viel mehr schaffen. Versuch mal alleine Dinge dauerhaft zu machen. Das geht, aber zu zweit schaffst du mehr. Es gibt Prozessoptimierungen, die sagen, dass wenn zwei Menschen sich um eine Aufgabe kümmern, sie bis zu 700% mehr schaffen als einer alleine. Das ist viel. Man würde vermuten, dass es 200% sind. Also einer bringt 100% und der andere bringt 100%. Aber man hat festgestellt, es sind bis zu 700%. Das ist viel, was zwei Menschen oder dann auch noch mehr zusammen schaffen können. Und das Ding ist, auch wenn es dir gerade gut geht, es wird ja Situationen in deinem Leben geben, immer wieder und irgendwann, wo du Hilfe brauchst. Seid ihr mit mir eins? Ja, es wird Situationen geben, spätestens wenn du alt wirst. Wirst du Situationen haben, wenn du krank wirst, wenn dein Kind krank ist, wenn es auf der Arbeit nicht mehr so läuft. Du wirst Menschen brauchen. Wir brauchen alle Hilfe. Und wir können ganz leicht überwältigt werden. Das ist uns manchmal nicht bewusst, wenn alles gut läuft. Aber wir brauchen einander. Die Polizei in Deutschland geht immer zu zweit auf Streife. Hat einen Grund. Zu zweit können sie nicht so schnell überwältigt werden wie alleine. In den USA ist das häufig ein Problem. Da ist nämlich meistens nur ein Polizist aus Personalmangel alleine unterwegs. Und die haben ganz oft Probleme. Freundschaft ist für Jesus eine ganz feste Säule. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für ihn. Und er hat das in Johannes 15, Vers 13 bis 15 so ausgedrückt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus hat uns Freundschaft vorgelebt und ich finde das ein krasses Vorbild, denn Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für seine Freunde gestorben. Es ist ein riesiges Geschenk, das er uns da macht. Das Geschenk der Freundschaft und der Rettung. Und auf der anderen Seite ist es für uns Menschen manchmal echt eine Herausforderung, ein guter Freund und eine gute Freundin zu sein. Denn wir sind nicht so perfekt. Hast du Freunde, das wäre jetzt meine nächste Frage, hast du Freunde in deinem Leben, für die du dein Leben geben würdest, wenn nötig? Es lässt sich sehr schnell sagen, derjenige ist mein Freund oder meine Freundin. Die Frage ist, wie weit geht die Freundschaft? Was würdest du für diesen Freund oder für diese Freundin tun? Und wenn wir uns ganz realistisch in unserer Gesellschaft umschauen, dann sehen wir ein sehr einsames Land. Wir sehen sehr, sehr viele sehr einsame Menschen. Ich lese euch mal ein paar Zahlen vor. Nach Studien gibt es in der Gruppe der 18- bis 39-Jährigen, also der jungen Erwachsenen, gibt 68% an, sich häufig einsam zu fühlen. 68%. Der Report der Technikerkrankenkasse sagt, Einsamkeit ist immer noch ein großes Tabuthema, besonders bei Männern. Nur 22% der männlich Befragten, die das Gefühl der Einsamkeit kennen, geben an, dass sie zumindest manchmal mit anderen Menschen darüber reden. Bei Frauen sind es immerhin 40%. Jeder dritte Mann und jeder fünfte Frau haben sich sogar noch nie jemanden anvertraut. Und das, obwohl wir TikTok haben, obwohl wir Insta haben, obwohl wir Facebook haben, obwohl wir WhatsApp haben, Telegram. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir könnten jederzeit ganz viel miteinander kommunizieren. Aber was macht man nicht auf Insta, Facebook, TikTok? Ich sage jetzt mal ganz provokant, ehrlich sein. Ehrlich, es gibt auch immer wieder Dinge, die man sieht, wo man denkt, ja, das könnte ehrlich sein. Aber die wenigsten zeigen dir ihr ehrliches Leben. Du siehst meistens die Highlights. Bei mir auch. Ich poste selten mich ungeschminkt, weinend, verzweifelt. Macht ihr das? Ich weiß es nicht. Viele von uns haben überhaupt Angst, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Viele eurer Generation trauen sich nicht mehr zu telefonieren. 50% aller 19- bis 26-Jährigen haben Angst zu telefonieren. Ihr regelt es über WhatsApp und schreibt: Anrufen, wenn eine Konfliktsituation ansteht, trauen sich die wenigsten noch zu. Und ich gebe zu, auch ich mache das nicht so oft. Ich kann das besser 1:1, aber ganz selten kann ich das gut per Telefon. Und dann ist ja die Frage, also gut, du hast jetzt darüber nachgedacht, hast du Freunde oder nicht? Wenn du jetzt denkst, irgendwie so ein guter Freund oder eine gute Freundin wäre schon wirklich noch gut in meinem Leben, dann ist ja die Frage, wie komme ich daran? Ne? Also wie entwickle ich eine gute Freundschaft? Wie komme ich an einen Menschen, den ich hinterher wirklich Freund und Freundin nennen kann? Und ich glaube, dass die Kinder uns das ein bisschen gut vormachen. Sie machen natürlich auch etwas, das wir Erwachsene nicht tun, aber Kinder gehen hin und sagen: Hallo, ich bin die Mia. Möchtest du mein Freund sein? Und dann ist das geregelt. Ab da wird zusammen gespielt. Sie machen 3 Dinge, die wir von ihnen lernen, mehr oder weniger stark, aber 3 Dinge, die ganz universell sind und die auch nichts mit deiner Kultur zu tun haben. Es gibt 3 Dinge, die du tun kannst, um Freundschaft aufzubauen. Und das erste ist, du musst dir Zeit nehmen. Du musst dir Zeit nehmen für einen anderen Menschen. Wenn du sagst, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ist in Ordnung. Aber bitte erwarte dann nicht, dass du eine tiefe Freundschaft entwickeln wirst oder halten wirst. Wir müssen Zeit miteinander verbringen, um Freundschaft aufzubauen. Ich habe eine Freundin, die ich seit meiner Kindheit und Jugend kenne. Und seit wir ungefähr 20 sind, sind unsere Wege halt auch schulisch, beruflich so ein bisschen auseinandergegangen. Wir wohnen aber immer noch in Nachbarstädten. Und ich habe immer wieder gefragt, komm, sollen wir uns treffen, sollen wir machen, sollen wir tun und so. Ja, ja, machen wir, super Idee, müssen wir ganz dringend machen. Was meint ihr, wie oft es in 20 Jahren dazu gekommen ist? Einmal, weil ich 40 Jahre alt geworden bin. Ja. Die Frage ist, ist das eine Freundin, die ich anrufen würde, wenn es bei mir brennt? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, weil ich keine Zeit mit ihr verbringe, weil ich sie nicht mehr so gut kenne oder so eine Verbundenheit mit ihr empfinde, wie ich das mal getan habe. Du musst Zeit investieren. Wenn wir keine Zeit investieren in Menschen, dann wird es nichts. Kinder verbringen ganz, ganz viel Zeit miteinander, wenn sie Freundschaften aufbauen. Deswegen sind diese Kinderfreundschaften halten auch noch bis manchmal ins hohe Alter. Weil du da so viel Zeit miteinander verbracht hast und so viel miteinander erlebt hast, das verbindet dich auf alle Zeit. Der zweite Punkt, den du brauchst, ist Verlässlichkeit. Auf dich muss Verlass sein. Wenn du etwas zusagst, wenn ich etwas zusage einer Freundin, es kann immer mal was dazwischen kommen. Das wissen wir. Aber wenn ich zusage, beim Umzug zu helfen und erscheine einfach nicht, ohne Bescheid zu sagen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, unterm Auto liege oder irgendetwas anderes Dramatisches passiert ist, ratet mal, wer euch das nächste Mal nicht mehr fragen wird. Oder wo es Konfliktsituationen geben wird. Verlässlichkeit ist neben Zeit miteinander verbringen ganz, ganz wichtig. Und es ist auch egal, aus welcher Kultur du kommst. Wenn du nicht verlässlich bist, wenn du deine Freundin an der Eisdiele stehen lässt, ihr habt euch verabredet und du erscheinst einfach nicht, ohne einen wirklich guten Grund und machst das mehrere Male, das wird eure Freundschaft nicht aushalten. Der dritte Punkt ist Verletzlichkeit zeigen. Deutsche Sprache ist nicht so einfach. Offen sein, ehrlich sein. Es ist in Freundschaft unablässlich, dass du dein Herz öffnest und offen und ehrlich von dir erzählst. Das baut sich mit der Zeit auf, das ist nicht immer direkt von Anfang an da, außer bei Kindern. Die erzählen sofort, was zu Hause los ist, manchmal. Wenn du dein Herz nicht öffnest, wird es nicht funktionieren. Es ist wichtig, dass du keine Lügen erzählst in Freundschaft und dass du nicht die großen Dinge deines Lebens verheimlichst. Im Bekanntenkreis ist eine Dame mit 77 Jahren gestorben vor kurzem und ihre beste Freundin hat nach ihrem Tod, weil sie sehr plötzlich und unerwartet verstorben ist, in ihre Wohnung gehen müssen und Dinge regeln müssen. Und sie hat Dinge vorgefunden, die werde ich jetzt nicht in der Einzelheit nennen, von denen diese Frau nie erzählt hat. Und sie sind seit 40 Jahren beste Freundin gewesen. Was macht das mit einem Menschen? Das ist ganz dramatisch. Du stellst alles in Frage. Ein wichtiger Punkt ist, in Gemeinde, wer sind da meine Freunde? Und es kann leicht das Gefühl aufkommen, wenn man sich 40 Jahre kennt, im Sinne von man sieht sich sonntags, dass man den anderen kennt und der ein Freund oder eine Freundin eventuell ist. Aber ich diese drei Punkte, Zeit, Verlässlichkeit und Verletzlichkeit nie gelebt habe. Und es ist ein sehr, sehr trügerisches Gefühl. Ganz häufig haben Menschen in Kirche und Gemeinde Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Wie viele Menschen, oder gibt es überhaupt einen Menschen, hier in dieser Gemeinde, ein Freund, eine Freundin, die, ich sag mal, die schwarzen Punkte kennt. Gibt es überhaupt jemanden, der das weiß, mit dem du darüber reden kannst oder willst? Ganz oft haben wir Angst, was andere über uns denken. Und natürlich, wenn ich keine Vertrauensbasis aufgebaut habe, ist es auch ganz, ganz schwer, das zu ändern. Etwas, das wir in Gemeinde lernen müssen, ist, Be- und Verurteilungen von Menschen einfach mal zu lassen. Amen. Danke, Bruder. Ein Mensch, der dir nicht nahe steht, mit dem du keine Zeit verbringst, dem du dich nicht gegenüber verletzlich und verlässlich zeigst, über den darfst du dir kein Urteil erlauben. Und schon mal gar nicht das an andere äußern. Ein Freund würde das übrigens auch nicht tun. Was passiert denn, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich erzähle von meinen Problemen, meinem Drama? Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn ihr erzählt von eurem Problem, von eurem Drama, was erlebt ihr dann? Was erlebt ihr, wenn ihr von eurem Drama erzählt habt? Wie reagieren die Menschen? Die erzählen auch, was hast du gesagt? Gegenseitige Offenheit. Habt ihr noch? Geben Ratschläge. Oh ja. Wie bitte? Absoluter Rückzug gibt es auch, jawohl. Absolut. Genau, ich erzähle was und dann erzählt derjenige noch ein größeres Drama, das gibt es auch. Auf einen Punkt, den ich hinaus möchte, der eben auch oft passiert und der sehr positiv ist, den hat der Ulf gerade genannt. Wenn du anfängst, offen zu sein und ehrlich von deinen Problemen und deinen Struggles zu erzählen, fangen andere Menschen auch an, ehrlich zu sein oder ehrlicher zu sein und von sich zu erzählen. Weil es da einen ersten Menschen gibt, der sich öffnet. Weil es da einen Menschen gibt, wo du denkst, ja, wenn die mir das schon erzählt, dann kann ich mir das ja auch erzählen. Als vor 6 Jahren ich sehr unfreiwillig meine Kollegen erfahren haben, dass mein Mann sich von mir getrennt hat, denn das ist im Nachtdienst passiert, glaubt ihr nicht, was für Menschen alle zu mir kamen und mir ihre Beziehungsprobleme erzählt haben? Das wollte ich ehrlich gesagt eigentlich alles gar nicht wissen. Weil die Menschen mir Sachen erzählt haben, ich wusste, du bist verheiratet, aber mehr wusste ich von dir eigentlich nicht. Ich war halt in dem Fall unfreiwillig, wobei ich hinterher sehr dankbar war, ich musste es keinem erzählen, war ich halt offen und verletzlich. Und jeder wusste mein Drama. Und dann kamen ganz viele Menschen zu mir und haben mir von sich erzählt, von ihren Problemen. Und das passiert, wenn du dich offen zeigst. Wenn du erzählen würdest, einem Menschen, dem du gerade vertraust, du hast ein Problem mit Alkohol, du hast ein Problem in deiner Beziehung, in der Erziehung deines Kindes läuft es echt schlecht, du weißt nicht mehr weiter, du hast ein Problem mit Pornografie. Was passieren kann, sind all die Dinge, die ihr genannt habt. Aber es kann auch passieren, dass Menschen offen werden und genau so anfangen, ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Und hier kann sich eine Verbindung bilden, die eine ganz starke Freundschaft wird. Dani hat vor kurzem noch erzählt, was passiert ist, als sie sich sehr verletzlich gezeigt haben in ihrer Kleingruppe. Mit ihrer ältesten Tochter Lotta, die mit einem halben Jahr verstorben ist, haben sie irgendwann die Diagnose bekommen, dass ihr Kind unheilbar krank ist. Und sie haben schon lange überlegt, in eine Kleingruppe zu gehen. Und das war dann der Abend an dem Tag, wo sie gesagt haben, ja, dann machen wir das jetzt. Das ist ein sehr besonderer Moment. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass nachdem man die Tür geöffnet hat und Hallo gesagt hat, sich das nicht lange im Herzen hält, sondern dass das sehr schnell rauskommt, so ein Drama. Und auch wenn sie heute nicht mehr in dieser Kleingruppe sind, hat sich da eine Verbindung gebildet durch ihre Offenheit und durch ihre Verletzlichkeit, die sie gezeigt haben, die bis heute hält. Amen. Wisst ihr, in meiner Kindheit habe ich viele Familien in der Gemeinde als so perfekt erlebt. Die waren so perfekt. Und nur meine Familie, die war es nicht. Die kannte ich halt näher, ne? Wir haben im Auto gesessen und es wurde sich gestritten wie die Kesselflicker. Und dann aus dem Auto ausgestiegen, guten Morgen, der Herr segne dich. Und du stehst als Kind da und denkst dir, ja, Alter, das ist ganz schlimm. Ich weiß, für euch ist das lustig, aber wenn du das als Kind jahrelang erlebst, das ist nicht witzig. Das ist keine Offenheit. Das ist Heuchelei. Und in Gemeinde und Kirche und auch in Freundschaften gibt es viel Heuchelei. Weil wir nicht zeigen wollen, wer wir sind. Weil wir uns alle als so toll präsentieren. Nehmen wir mal Insta. 3 Filter über unser Gesicht. Und keiner weiß, dass du Pickel hast. Alle denken, oh, die hat die beste Hautpflege der Welt. Wenn du sie dir live anguckst, denkst du, ups. Wenn du dir manche Familien, ich habe ja dann mehrere Familien kennengelernt, weil ich die Kinder alle kannte, weil wir ja befreundet waren. Und dann denkst du, ach ups, guck mal. Kommt der Sohn oder die Tochter auch ziemlich genervt in den Gottesdienst. Boah, Alter. Geh mir weg. Laufen von Vater und Mutter weg. Von ihren Geschwistern, weil es Stunk gegeben hat. Gott wünscht sich keine Show. Das Letzte, was er erlangen kann, ist Show. Gott kennt dein Herz nämlich sowieso. Und deine Familie kennt er auch. Und dich sowieso. Du kannst allen was vorspielen, aber Gott kannst du nichts vorspielen. Du kannst Gott nichts vorspielen, auch wenn du es meinst. Du kannst das nicht. Das kann sehr beängstigend sein, aber das ist sehr gut. Es ist sehr gut, dass es mindestens eine Person gibt, nämlich Jesus, die dich wirklich kennt und der du nichts vorspielen kannst. Und Gott wünscht sich auch ihm gegenüber, denn es hat über Jesus als Freund gesprochen, vor ein oder zwei Wochen. Auch er wünscht sich diese Offenheit von dir. Wenn wir anfangen, offen und ehrlich zu sein, wenn wir diese drei Punkte anfangen zu leben, dann können wir einander wirklich in Liebe begegnen. Denn wenn ich offen und ehrlich bin, dann werde ich mich sehr zurückhalten, andere zu be- und zu verurteilen. Weil der andere so genauso schnell zurückschießen kann. Wenn ich offen und ehrlich bin, mich verletzlich zeige, werde ich nicht so schnell hingehen, hoffentlich, und anderen irgendetwas an den Kopf werfen. Etwas, das unablässig ist, damit wir das schaffen, ist: hör auf zu denken, dass du der einzige Versager auf dieser Planeten bist oder in dieser Gemeinde, in dieser Kirche. Wir haben alle Probleme. Es gibt niemanden hier, der keine Probleme hat. Es gibt niemanden, der keinen Stress hat. Es gibt niemanden hier, der die Gnade Gottes nicht nötig hat. Niemanden. Vielleicht hat der eine oder andere schon ein bisschen was mehr gelernt in seinem Leben. Aber dann hat er irgendwo anders auch Dinge, an denen er arbeiten muss. Bis du gehst, bis Jesus dich ruft, wirst du Dinge haben, an denen du arbeiten darfst. Hör auf zu denken, dass du der einzige Mensch oder die einzige Familie bist, die irgendwas nicht hinkriegen. Ich führe so viele Trauergespräche und es gibt keinen Menschen, den ich je unter die Erde gebracht habe, bei dem alles perfekt war. Ich rieche das schon, ich merke das schon, wenn Leute mit mir reden und so drumherum drucksen. Es gibt in fast jeder Familie mindestens eine Person, mit der es keinen Kontakt gibt. Es gibt in jeder Familie, oder sagen wir mal in 50% aller Familien, irgendwelche Auseinandersetzungen wegen irgendwelchen Erbschaften. Menschen, die nicht mehr miteinander reden, weil das und das vorgefallen ist. Es gibt keinen perfekten Menschen. Wir sind alle nicht perfekt. Meine Oma Ruth, sie ist beim Herrn, die hat immer gesagt, ein jeder kehre vor seiner Tür, er findet auch genug Dreck dafür. Ich glaube, sie hat recht. Alte Frauen haben recht, die sind weise. Und ich möchte euch einen Tipp weitergeben, von dem die Dani mir gesagt hat, dass ich ihn sagen soll. Wenn du vielleicht ein Mensch bist, der sich gerade mal traut, etwas zu erzählen und etwas zu sagen und sich offen und verletzlich zu zeigen, dann mach das. Bitte mach das und warte nicht darauf, dass es jemand anders tut. Irgendwer muss anfangen. Und es gibt ja manchmal so große Probleme, wo ich noch nicht drüber sprechen kann. Und es gibt ja auch manchmal so ein bisschen kleinere, die habe ich schon so ein bisschen in den Griff bekommen.
dann fang an, darüber zu reden. Wenn wir uns offen und ehrlich und verletzlich einander zeigen, dann traut sich vielleicht auch der andere. Ja, ich muss in Kauf nehmen, da gebe ich dem Ralf sehr recht, dass andere vielleicht irgendeinen Kommentar ablassen, von ihrem großen Drama erzählen. Aber ist doch in dem Fall gut. Dann trauen sie sich, von ihrem großen Drama zu erzählen. Es gibt ein paar Dinge, die wir auch lassen müssen. Wir müssen aufhören, übereinander zu reden und zu lästern. Amen, Schwester! Preach it! Der sichere Moment, wo Menschen aufhören, offen und ehrlich zu sein, ist, wenn sie mitkriegen, dass du über sie lästerst und über sie redest. Freundschaft zerstört es maximal. Wenn man sich nicht sicher sein kann, dass du als Freund und Freundin die Sachen für dich behältst, die dir erzählt wurden, es sei denn, derjenige hat dir sein Go gegeben, dann ist das der Moment, in dem Freundschaft und Vertrauen sofort beendet wird. Wenn du meinst, du musst unbedingt mit jemandem darüber reden und lästern, es gibt genau eine Person, mit der du das darfst. Du hast mich verstanden, Bruder, ne? Sag es Jesus. Du kannst auch bei Jesus voll ablästern. Wenn du das dringende Bedürfnis hast, dann sag ihm das. Boah, hast du gehört? Wie krass. Sag Jesus das, aber nicht anderen. Jesus hört dir gut zu. Ist auch eine Art von Gebet übrigens. Denn dann bringst du den anderen schon mal vor Jesus. Was wir in Gemeinde und Kirche wirklich unterlassen müssen, ist, weil wir meinen, den anderen zu kennen, weil wir ihn seit 40 Jahren auf diesem Stuhl sehen, ist unsere Meinung über irgendetwas aus seinem oder ihrem Leben abzugeben. Es gibt viele Menschen, auch die zu dieser Gemeinde gehört haben, die aus diesem Grund nicht mehr in unserer Kirche sind. Weil Menschen hingegangen sind und meinten, weil diese Person zum Beispiel krank ist, ihr irgendetwas an den Kopf werfen zu müssen, von wegen Erbsünde oder bei dir, vielleicht hast du nicht gut geglaubt. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht, definitiv. Ich bin lang genug in diesem Club. Und ich kenne viele in meiner Generation und in anderen Generationen, die aus solchen Gründen gegangen sind. Weil Menschen fies waren, weil sie nicht Zeit mit ihnen verbracht haben, verlässlich waren und verletzlich ihnen gegenüber, sondern einfach random Dinge gesagt haben. Und selbst wenn du recht haben solltest, verletzt es trotzdem, weil es keine Basis gibt. Und entschuldige bitte, ich sage das ganz provokant, nur weil du ein Bruder oder eine Schwester im Herrn bist, bist du nicht auch ein Freund? Wir haben diese Verbundenheit und die ist mega. Und wir dürfen Menschen ermutigen. Wir dürfen ihnen Gottes Segen zusprechen. Wir dürfen für sie beten. Das ist übrigens auch das, was der Heilige Geist tut. Aber wir dürfen nicht random hingehen und uns Sachen an den Kopf werfen. Denn dann sagst du das, weil du meinst, du hast recht und dann bist du weg. Bist du hinterher da und nimmst dir Zeit für die Person? Bist du hinterher da und kümmerst dich mit, weil er krank ist, weil sie krank ist, weil sie nicht von der Pornografie loskommt, weil irgendetwas anderes ist? Kümmerst du dich? Bist du da? Kann man dich jederzeit anrufen und du stehst auf der Matte? Meistens nicht. Hast du dich ebenso verletzlich gezeigt und hast du von deinen großen Dramen erzählt? Meistens nicht. Und dann ist es einfach nur verletzend. Jesus aber sprach, Matthäus 22, Vers 37 bis 39, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das, was wir tun, das, was wir sagen, muss aus Liebe heraus geschehen. Und manchmal fängt das mit Selbstliebe an. Denn wenn ich selbst in mir ruhe, wenn ich selbst weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, dass ich auch viele Fehler habe, die auch mal kommuniziert habe, dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, mich über andere zu erheben. Dann habe ich nicht das Bedürfnis, anderen die neuesten News zu erzählen und über jemand anderen zu lästern. Wenn ich mich nicht selbst liebe, das steht ja immer so als Nebensatz, ne? Wie mich selbst, Punkt. Aber Selbstliebe ist ein Riesenthema. Meine lieben Frauen, wie sehr liebst du dich selbst? Ich kann da jetzt als Frau drüber sprechen, weil ich eine bin. Wie sehr liebst du dich selbst? Liebst du dich selbst? Schaust du dich im Spiegel an und sagst, bam. Liebst du dich, obwohl du so aussiehst, wie du aussiehst? Du bist wunderhübsch, nur nebenbei. Aber du siehst dich meistens nicht so. Richtig? Wir Frauen haben alle irgendwann ein Drama mit unserem Aussehen. Liebst du dich selbst? Auch die Männer, liebst du dich selbst? Liebst du dich, obwohl du vielleicht nicht das Geld erwirtschaftest, was du gerne erwirtschaften würdest? Liebst du dich, obwohl du nicht die Machtposition hast, die du gerne hättest? Liebst du dich selbst und deine Familie, obwohl da vielleicht nicht alles einfach ist? Wir können Freunde werden, aber wir müssen in uns Menschen, in den anderen Menschen investieren. Zeit, Verlässlichkeit, Verletzlichkeit. Es können Menschen zu Freunden werden, wo das nie so ausgesehen hat, als könnte das sein. Vom Alter her, von der Kultur her. David und Jonathan in der Bibel waren zum Beispiel auch zwei so Menschen, die, wenn man von außen drauf geblickt hat, nicht vermutet hätte, dass die Freunde wären. Jonathan war der Sohn seines Feindes. Saul wollte ihn umbringen. Und Jonathan, sein Sohn, ist sein Freund geworden. Und in Samuel 18, Vers 1 bis 4 steht, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herz Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Hause zurückkehren. Und jetzt ist es wichtig, Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan und David haben Zeit miteinander verbracht. Jonathan und David waren verlässlich füreinander. Jonathan hat sich maximal für ihn eingesetzt. Und er war, und das lesen wir hier, sehr offen und hat sich verletzlich gezeigt. Wenn ich meine Kleider ausziehe, mein Schwert, meinen Bogen, meinen Gürtel, dann habe ich meine gesamte Rüstung, alles, womit ich mich wehren kann, alles, womit ich mich schützen kann, abgelegt. Der war wahrscheinlich bis auf die Unterhose nackt. Maximal verletzlich. Verletzlich. Denk nochmal darüber nach, wer sind deine Freunde? Wer sind deine Freunde? Wenn du gute Freunde hast, erstens danke Gott, das ist ein Riesengeschenk. Und zweitens danke deinen Freunden. Sag ihnen das mal. Ich habe eine ganz altmodische Idee. schreib mal einen Brief. Den werden sie aufheben. Der WhatsApp-Chat wird irgendwann gelöscht. Schreib mal deinem Freund oder einer Freundin, deiner Freundin, was sie oder was er dir bedeutet. Das würde ich nie wegschmeißen, niemals, nie. Wenn du gute Freundschaften haben möchtest, dann fang an, in diese drei Punkte zu investieren. Nimm dir Zeit für Menschen. Sei verlässlich. Damit fängt es erstmal an. Vielleicht musst du im ersten Moment gar nicht alle deine Dramen erzählen. Aber versprich, ich helfe dir und dann tu's. Damit schaffst du Vertrauen. Und dann könnt ihr offen sein. Dann könnt ihr ehrlich euch erzählen, wie es ist. Was meint ihr, warum wir in Gemeinde wie die Irren über Kleingruppen reden? Weil das eine Basis ist, um Menschen näher zu kommen, um Zeit miteinander zu verbringen, um füreinander verlässlich zu sein, weil du das regelmäßig tust und wo du offen sein kannst. Du kannst nicht hier mit 300 Menschen alles erzählen und alles klären, aber in so einer Kleingruppe kannst du das. Und das ist vielleicht ein Moment, wo du anfangen kannst, eine Freundschaft zu bauen. Vielleicht mit einem Menschen, wo du das nie gedacht hättest. Es ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der sich lohnt. Denn zwei haben es besser als einer alleine. Denn zwei können mehr erreichen, zu zweit können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft ihnen der andere wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Du hast es besser, wenn du nicht alleine bist. Zum einen mit Jesus, zum anderen mit Freunden, mit Menschen, die dir nah sein dürfen, die du nah an dein Leben lässt, an dein Herz lässt. Und da kann so viel wachsen. Denn wenn ich vertrauen kann, wenn ich spüre, ich werde wirklich gemocht und da interessiert sich wirklich jemand für mich, dann kann ich wachsen. Dann kann ich auch loslassen. Wenn ich sehe, da sind Menschen, die haben auch Struggle und ich kann von meinen erzählen. Und sie sagen, hey, ich hatte das auch oder ich hab's auch. Dann dürfen wir gemeinsam wachsen. Dürfen wir gemeinsam loslassen. Wir dürfen übrigens auch gemeinsam frei werden. Und wir dürfen mehr und mehr mit Jesus leben. Jesus hat immer Freundschaft vorgelebt. Er ist der größte Freund, den du haben kannst. Und an dem dürfen wir uns orientieren. Das ist Helgas Spruch. Unser bester Freund, der Herr Jesus. Ja, es ist so. Der hat dir perfekte Freundschaft vorgelebt. Der ist dein Freund, der will dein Freund sein. Und obwohl du vielleicht die Freundschaft noch gar nicht angenommen hast, war er schon dein Freund. Und ist für dich gestorben. Du hast noch gar nichts gemacht. Du hast noch nichts investiert. Und schon vorher hat er dich so geliebt, dass er für dich gestorben ist. Ist das nicht krass? Das ist etwas, das können wir Menschen gar nicht. Das ist der perfekte Freund. Und wenn du besser werden willst in Freundschaft, wenn du vielleicht ganz neu nochmal Freunde finden möchtest oder wenn du auch möchtest, dass Jesus wirklich dein Freund ist, mit dem du alles besprichst, dem du alles sagst, dann möchte ich gerne, wenn du möchtest, für dich beten. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, aufstehen, ihr dürft aber auch gerne sitzen bleiben. Herr, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, obwohl du genau wusstest, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Dinge tun werden, die nicht gut sind, dass wir verletzen, dass wir oft wirklich nicht lieb zueinander sind. Und trotzdem hast du uns geschaffen und bist uns mit aller Liebe begegnet. Schon bevor wir einen Fuß auf diese Erde getan haben, hast du uns so geliebt und bist für uns gestorben. Herr, wir möchten dir nacheifern. Wir möchten dir in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unserer Kirche, dir nacheifern. Dem Vorbild, das du bist. Du bist mit so viel Liebe, so viel Verständnis und null Verurteilung den Menschen begegnet. Und ich möchte von dir lernen, Herr, immer und immer mehr. Und ich möchte dich bitten für alle, die das wirklich auch wollen heute, dass du kommst und dass du uns hilfst, dass du uns Tag für Tag begleitest, immer einen kleinen Schritt mehr, Zeit miteinander zu verbringen, verlässlich zu sein, verletzlich und offen zu sein und füreinander da zu sein. Was für ein Geschenk, Herr, dass wir dich haben. Was für ein Geschenk, dass wir uns hier haben. Es ist kein Zufall, dass wir alle hier sind, so wie wir sind. Du hast es gewollt. Und du hast uns zusammengebracht durch die verschiedenen Leben und durch die verschiedenen Situationen. Wir sind deine Kirche, wir sind deine Menschen. Und wir lieben dich und wir wollen dir ähnlicher werden. Und deswegen möchte ich jeden hier segnen mit diesem Geist Gottes, dass der immer mehr in dein Herz kommt. Und dass dieser Geist Gottes dir hilft, Freundschaften aufzubauen, Freundschaften zu pflegen, Zeit miteinander zu verbringen, Liebe zu leben. Du bist gut, Herr. Du bist so gnädig. Wir haben alle so viele Fehler gemacht, auch in Freundschaft und in Beziehungen. Und trotzdem bist du gnädig und hilfst uns. Hilfst uns auf einen neuen Anfang, auf einen neuen Start, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass wir eine Kirche werden, dass wir Menschen werden, die diese Liebe und Freundschaft für unsere Stadt, für unser Land vorleben und dass man daran erkennt, dass wir zu dir gehören. Danke, 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 Herr. Ich segne euch. Ich lege den Geist Gottes, die Kraft Gottes auf euch. Ich segne euch darin, dass der Heilige Geist euch führt, dass er euch zeigt, dass er dir zeigt, wo du Dinge ändern darfst, dass er dir zeigt, wo du liebevoll dir selbst, Gott und anderen Menschen begegnen darfst. Amen.